Hallo meine Lieben, willkommen bei Yoga Revolution, roll endlich deine Matte aus. Von und mit mir, Lia Sitiawati. Ja, mein heutiges Thema wird sein Mantren. Was genau sind Mantren? Was kannst du dir darunter vorstellen? Warum spielt es in der yogischen Praxis eine solche große Wichtigkeit? Ebenfalls werden wir das Thema klären, warum es wichtig oder toll ist, einfach mal zu einem Kirtan-Konzert zu gehen und nicht immer nur zu einem Rock- oder Pop-Konzert und was das Ganze in einem auslösen kann. Als meinen heutigen Interviewpartner habe ich mir Atmika Jani Nören hinzugezogen. Jani ist aus Indonesien, ist aber in Hamburg aufgewachsen und lebt gerade in Berlin. Als kleines Kind kam sie schon recht früh mit dem Thema Meditation und spirituelle Praxis in Berührung. Ihre Leidenschaft ist aber allerdings die Musik und sie gibt überall auf der ganzen Welt Mantren- und Kirtan-Konzerte und ist seit 1985 professionelle Musikerin. Zusätzlich ist sie auch noch 800 Stunden zertifizierte Jivamukti-Yoga-Lehrerin und hat ihr Wissen noch erweitert mit Sanskrit und Yoga-Philosophie. Und zu guter Letzt ist sie auch noch Gründerin des Sound-to-Soul-Live-Music-Yoga-Projektes. Aber darüber erfahrt ihr nachher auch noch mal ein bisschen mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören, denn ich finde, es ist ein sehr inspirierendes und tolles Interview und macht auf jeden Fall Lust, mal zu einem Mantra- oder Kirtan-Konzert zu gehen. Ich freue mich über euer Feedback und viel Spaß beim Zuhören, meine Lieben. Liebe Jani, ich grüße dich.
Hallo, Lia.
Ja, wie schön, dass du heute die Zeit hattest, um hier in meinen Podcast zu kommen und uns ein bisschen was über Kirtan und Mantren zu erzählen. Aber zuallererst hätte ich erstmal die Frage an dich, und zwar, ich hatte ja im Intro gesagt, dass du schon relativ früh mit der spirituellen Praxis und mit Meditation in Berührung gekommen bist. Und ich würde einfach gerne mal wissen, wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe, als ich klein war, als ich 4 war, war ich das erste Mal mit meinen Eltern in Asien gewesen. Also mein Vater hatte damals einen Job bei einer thailändischen Firma. Wir sind viel nach Thailand geflogen und Thailand ist ja auch sehr buddhistisch. Und der Geschäftspartner von meinem Vater, der war befreundet mit einem buddhistischen Mönch aus einem buddhistischen Kloster nähe Bangkok. Und wir sind dorthin und haben das Kloster besucht. Und es war für mich natürlich total aufregend. Man hatte dann wurde natürlich nett begrüßt und alle, man hat die Mönche, die hatten eben diese Mönchsroben getragen und wir haben uns hingesetzt, also es wurde Tee gemacht und so, und ich durfte, die Mönche hatten mir eine Fanta oder irgendwo eine Cola, irgendwie sowas halt, was so typisch irgendwie für Kinder irgendwie mir gegeben, und dann bin ich irgendwie, meine Eltern saßen da mit den Mönchen und so und haben sich dann mit denen unterhalten, und ich bin einfach mal so losgegangen. Ich bin durch das Gelände, da Garten und so weiter, und bin so ein bisschen rumspaziert. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, irgendwie ich mich so ein bisschen verlaufen, und dann bin ich zu irgendeinem, ja, so eine Art kleinen Platz irgendwie, so eine kleine Lichtung irgendwie kommen, und da saß ein Mönch und hat meditiert. Und ich war nur neugierig und war aber irgendwie so ein bisschen ängstlich, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt wieder zurück zu meinen Eltern komme. Und dann habe ich den einfach auf die Schulter getippt und nicht so auf Deutsch, in perfektem Deutsch, ja, ich suche meine Eltern. Er ist noch so, hat so ein bisschen gedauert, bis er dann so die Augen aufgemacht und mir in die Augen geguckt hat, also mich angeguckt hat, und zuerst ein bisschen irritiert mich angeschaut, aber dann irgendwie so ein volles Grinsen irgendwie aufgesetzt hatte und aufgestanden ist, mir also mich an die Hand genommen und ist dann hat mich dann zu meinen Eltern geführt. Und das war so die erste Begegnung für mich mit, ja, also so eine unbewusste Begegnung irgendwie, die für mich aber sehr einschlaggebend war. Und dann später habe ich irgendwie angefangen, Judo zu machen, und wir haben halt immer am Anfang so 2 Minuten Stille gehabt, so 2 Minuten, wo wir nichts gesagt haben und so weiter. Und für mich damals hatte ich habe gar keine Ahnung, dass das überhaupt irgendwie irgendwie Meditation war oder wie das geheißen hat oder so, ne, was wir da machen, sondern es war Teil der Praxis. Und irgendwie fand ich das voll schön. Mal komplett diese Ruhe, und bevor man irgendwas anfängt und auch zum Schluss, also es war am Anfang und am Schluss, und das war, glaube ich, das, wo ich in dem Moment mit Meditation also in Berührung gekommen bin, und ich mich manchmal auch ertappt habe, im Kinderzimmer sitzend zwischen meinen ganzen Playmobil-Spielsachen dann auch einfach mal zu sitzen und meine Augen zuzumachen. Und bis dann vielleicht irgendwann mal meine Mutter reinkam und geguckt hat, ob alles in Ordnung ist, weil es so still war. Ja, das war so meine erste Berührung mit Meditation und mit den Dingen.
Okay, ja, spannend, ja. Ganz, ganz, ganz spannend. Und anschließend bist du dann 2001 mit deiner Mama das erste Mal mit dem Yoga in Berührung gekommen, aufgrund deines Adi.
Genau.
Okay. Deine Mutter hat vorher schon Yoga praktiziert, nehme ich an?
Ja, meine Mutter hat, glaube ich, damals schon so 3-4 Jahre Yoga praktiziert. Und ich war ja quasi im Abi-Stress und habe irgendwie, ja, total, klar, also das hat sich dann natürlich auch irgendwie körperlich gezeigt, dass man irgendwie so irgendwie, weiß ich nicht, ob es irgendwie ein Hautausschlag war oder irgendwie sowas. Und dann meinte sie, Mensch, komm doch mal mit zum Yoga, das wird dir gut tun. Und ja, habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Und hatte überhaupt gar keine Vorstellung, was das sein könnte. Also ich hatte immer nur so irgendwie dieses Klischee, Schneider sitzend irgendwie und die Augen zumachen und zu meditieren. Wo ich dachte, naja gut, das habe ich ja eigentlich auch schon immer so ein bisschen gemacht, aber warum nicht? Und genau, das war so meine erste Berührung mit Yoga, und das war auch sehr eher so ein sehr, sehr sanftes, meditatives, yoga-therapeutisches Yoga. Also nicht sehr physisch, mehr sehr sanft, aber auch sehr effektiv. Wie ich fand. Und auch, ja, meine erste Yoga-Lehrerin hatte auch immer mal was aus einem Buch von Satya Sai Baba vorgelesen. Sie ging halt auch immer regelmäßig in einen Ashram von Satya Sai Baba nach Indien und hat dann vor allen Dingen da auch so ihre, ja, ich sag mal so ihre spirituelle Erfahrung, die sie gemacht hat, auch immer so geteilt. Und das fand ich immer sehr spannend.
Und du hast dann auch gleich gemerkt nach der ersten Yogastunde, dass es dir unheimlich gut getan hat, und bist dann weiter in die Praxis eingetaucht, oder wie kann ich es mir genau vorstellen?
Genau. Ich bin tatsächlich also dann dort hängen geblieben, und mir hat das immer sehr viel gegeben. Ich hatte dann, ja, dann nach dem Abi habe ich dann angefangen zu arbeiten, und das war für mich immer so ein wirklich so ein sehr schöner Ausgleich für mich. Also das war irgendwie sowas, was wie, als wenn man Zähne putzt, ne? Also das war, gehörte irgendwie zu meiner Praxis oder zu meinem Alltag. So. Ja.
Das ist dir ja einfach Ruhe und Gelassenheit und den Fokus nach innen ziehen.
Absolut.
Dich einfach wichtig, ja, war dann im normalen Alltag, wenn die Arbeitswelt dann losgeht, dass man da was hat, was so ein Anker, ja, im Leben, genau, dann ist. Ne? Genau. Ja, schön. Sehr schön. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, du bist ja Jiva Mukti Teacher. Wie bist du dann auf Jiva Mukti gestoßen? Wie kam das dann?
Ja, ganz witzig. Ich habe einen jemanden kennengelernt in Indien, ein Amerikaner, und der ursprünglich aus New York kam. Und er hatte mir von Jivamukti erzählt. Und ich dachte, ja, irgendwie, es hört sich irgendwie bekannt an für mich. Meinte ich so, ja, ich glaube, wir haben das bei uns auch in Berlin. Und er sagt, ja, da geh da mal hin, das wird dir bestimmt gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich mal. Und dann, ja, dann war ich wieder zurück in Berlin und bin dorthin gegangen. Und dann habe ich das auch quasi gepackt und bin dann, ja, somit tiefer eigentlich in die Yoga-Praxis eingestiegen.
Was magst du besonders gern an der Stilrichtung, an der Jivamukti-Stilrichtung?
Für mich, was mich am meisten angesprochen hat, war oder ist immer noch, dass es eine integrale Yoga-Methode ist. Das heißt, dass es sowohl die Asana-Praxis als auch die Yoga-Philosophie, Meditation, den Sound, also das heißt, ob es jetzt Musik ist oder die Sanskrit-Mantren, das Chanten von Sanskrit-Mantren ist, also das ist so viele Komponente zusammenschließt, um irgendwie einen Einstieg noch mehr in die Praxis zu bekommen. Das heißt, je nachdem, wo dann nachher dein Interessen oder dich es irgendwie hinzieht, ob es jetzt Meditation, Yoga, Philosophie oder ob es die Asana-Praxis ist, das ist dann irgendwie so ein Einstieg, dass man da von allem einfach mal, mit allem einfach mal in Berührung kommt. Und je nachdem, wo du dich dann mehr hingezogen fühlst, kannst du dich ja dann auch entsprechend weiter in die Richtung begeben. Ja, und das finde ich sehr schön. Also finde ich nach wie vor auch noch sehr schön.
Ja, stimmt. Ne? Also die Asanas holen dich körperlich ab, der Sound holt deinen Körper in der Vibration irgendwie ab, das Chanten, die Mantren, der Kirtan, der Satsang, genau. Also all diese ganzen Geschichten sprechen ja immer andere Aspekte halt irgendwie in einem an und da kann man sich dann das raussuchen, wo man sich am meisten so hingezogen fühlt. Ne? Du unterrichtest jetzt ja nicht mehr als Jivamukti-Teacher, sondern bist jetzt ja im Kirtan unterwegs. Lass uns doch mal für den Laien das mal runterbrechen. Also ich glaube, bevor wir das Wort Kirtan genau erklären, müssten wir vielleicht erstmal kurz nochmal über das Thema Bhakti-Yoga reden, was Bhakti genau ist, weil Bhakti ist ja ein Aspekt des Kirtans und ich glaube, so ist es am allerbesten, um für den Laien die Schleife dahin zu bekommen, Was genau ist deiner Meinung nach Bhakti-Yoga? Warum ist das wichtig in unserer eigenen Yoga-Praxis?
Also Bhakti ist sozusagen ja die Hingabe, dass die Hingabe, die tief in uns verwurzelt ist, was auch immer, mit was auch immer du dich verbunden fühlst. Und einfach auch diese Ausrichtung auf dieser tiefen Verwurzelung oder dieser tiefen Hingabe, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir dass es etwas Höheres gibt oder eine Quelle oder wie auch immer, wie man es nennen möchte, Universum. Dass das zwar eine Quelle ist, von der wir kommen, aber wir dadurch, dass wir von dieser selben Quelle stammen, dass wir dadurch natürlich verbunden sind, aber auch eine Individualität haben. Und die wir auch auf jeden Fall meiner Meinung nach, also finde ich auch ausleben und zeigen dürfen und sein dürfen, Aber eben auch nicht vergessen, dass wir mit allem verbunden sind. Ich glaube, das ist so dieses, so Bhakti, aber auch einfach so diese, ja, diese Hingabe. Und ich glaube, diese Hingabe ist, ne? Diese Leidenschaft oder Hingabe ist, glaube ich, auch so dieser direkte Kontakt zu einem selbst, also zu uns selbst, die wir dann auch wiederum mit dem Höheren verspüren irgendwie. Und auch gar nicht so diese Frage von Zweifel oder Selbstzweifel, sondern in dem Moment. Ich glaube, dass es auch ein Zustand ist, ähnlich wie Yoga ein Zustand ist oder Meditation ein Zustand ist, sein kann, wo man in dem Moment einfach irgendwie nichts vermisst. Ein wunderbarer Lehrer hat mal gesagt, Sri Vamananda Saraswati, Yoga is the state where we not missing anything. Und ich glaube, dass Bhakti einfach auch nochmal ein anderer Aspekt von dem ist, der sich, ich glaube, das ist einfach nochmal ein anderer Aspekt dafür.
Das heißt also, dass wir in Form des Bhaktis, dieser Hingabe, in dem jetzigen Moment, im Hier und Jetzt, in der Verbundenheit, dass wir alle miteinander verbunden sind, können wir dem Ganzen ja huldigen in Form, dass wir Kirtan tätigen oder Mantren chanten oder uns einfach noch tiefer verbunden fühlen.
Ja, uns noch tiefer verbunden fühlen, mit uns selbst verbunden fühlen, mit anderen, sage ich mal, verbunden fühlen. Und das ist halt einfach einer der Wege dafür. Also und da spielt natürlich auch eben Sound und Vibration in Form von Sanskrit-Mantren einfach eine Rolle. Da ist das ist quasi das Tool dafür.
Okay. Erklär das doch am besten mal den Zuhörern genau, wie man sich das genau vorstellen kann, was da in einem im Körper passiert, wenn man ein Sanskrit-Mantra hört, was es in einem Körper auslösen kann und warum es halt wichtig ist, das auch in seine Yoga-Praxis mit zu integrieren.
Jetzt im Gegensatz, wenn wir ein Musikinstrument spielen, ja, zum Beispiel eine Gitarre oder Klavier oder was auch immer, haben wir ein Instrument, was wir steuern, sage ich jetzt mal, und wo Töne rauskommen oder entstehen, und es entsteht auch Sound und Vibration, die wir natürlich auch aufnehmen. Der Unterschied beim Chanten oder beim Singen von Sanskrit-Mantren oder generell beim Singen, egal was wir jetzt singen, ist es so, dass wir unser Instrument in uns tragen. Ja, die Stimmbänder sind in unserem Körper. Die sind über unserem Herzen, also anatomisch gesehen. Und wir spüren die Vibration halt viel, viel bewusster. Also und viel intensiver. Ja. Und wenn wir singen, geschieht das jedes Mal mit unserem Atem. Also unser Atem ist halt eine ganz wichtige Komponente, wenn wir kommunizieren. Also wenn wir sprechen, dann passiert das immer beim Ausatmen. Und wenn wir singen oder Sanskrit-Mantren chanten, dann passiert das immer auch beim Ausatmen. Das heißt, dass jeder Ton wirklich auf dem Ausatmen sozusagen schwebt oder reitet. Ja. Und was dann passiert, ist nicht nur, dass wir unsere eigene Stimme benutzen, die uns sehr, sehr nah ist. Ja, es ist schon mal, also es ist unser eigener Ton. Jeder Mensch hat auch eine eigene Intonation, eigene Frequenz einer Stimme oder seiner oder ihrer Stimme. Und dann ist es auch noch so, dass wir gleichzeitig eine Pranayama-Übung machen, weil wir ganz gezielt und ganz kontrolliert unseren Atem ein- und auslassen aus unserem Körper.
Also eine Reinigung gleichzeitig für den Körper dadurch vornehmen.
Ja, eine Reinigung, aber vor allen Dingen auch, du bist wirklich in diesem Hier und Jetzt. Ja, der Atem, weil du ihn kontrollierst, bist du jetzt auch in diesem Hier und Jetzt. Und mit dem Atmen kommt sozusagen auch noch deine eigene Stimme. Also man ist quasi so, nicht nur in diesem Hier und Jetzt, du bist halt auch so selbst mit dir verbunden, indem du ja auch deine eigene Stimme hörst. Und meistens hat man ja auch so dieses Gefühl, wenn man sich auf Band irgendwo hört, seine aufgenommene Stimme, sag mal, nee, so höre ich mich überhaupt gar nicht an.
Katastrophe.
Also, die meisten sagen, nee, so höre ich mich doch gar nicht an. Ja, weil wir unsere Stimme, die wir produzieren, also wir sind ja in dem Moment auch ein Resonanzkörper. Und so, wir nehmen unsere Stimme ja auch nochmal ganz anders wahr als andere Menschen. Also die uns von außen, sage ich jetzt mal, hören. Und das macht halt ganz viel mit einem. Also da spielt er ganz viel, dieses Gefühl, dieses bewusste Fühlen seiner eigenen Stimme ist einfach nochmal was ganz anderes. Und das bringt dich durch die Vibration. Wird eben auch der Vagusnerv angeregt. Und dieser Vagusnerv verläuft ja einmal durch den ganzen Körper. Und das ist das, wo wir eben halt auch in diese Entspannung gehen. Ja, also im Prinzip ist es ganz, da passiert ganz, ganz viel auf anatomische Hinsicht auch, und aber auch auf energetische Sicht ist es einfach so, dass Sound und Vibration so eine kraftvolle, also einfach so kraftvoll sind, wenn man überlegt, dass wir eben fast aus 50, 60% aus Wasser bestehen und Flüssigkeit vielleicht nochmal ein Stück mehr. Und das Wasser der beste Leiter ist für Sound und Vibration, kann man sich ja vorstellen, was das so mit einem macht. Ja? Und wenn man sich vorstellt, dass Wale über 55 Kilometer unter Wasser miteinander kommunizieren können, also dann kann man sich auch noch mal überlegen, was das für eine kraftvolle Wirkung haben kann. Und es ist vor allen Dingen sehr sanft und kraftvoll, aber vor allen Dingen sanft. Es ist natürlich in dem Moment nicht mehr sanft, wenn wir Töne oder Sound und Vibration wahrnehmen, die von außen kommen, die wir unangenehm finden. Aber wenn wir sprechen, also sprechen tun wir ja, vertraut sind wir mit unserer Stimme in dem Moment, wo wir quasi geboren werden oder beziehungsweise inkarnieren in einen Körper. Ob wir jetzt nun am Anfang unseres Daseins, sage ich jetzt mal in den ersten Monat, Wochen, uns nicht mit Sprache ausdrücken können, aber wir können uns ja mit Lauten ausdrücken. Und allein das ist ja auch schon der erste Kontakt zu unserer eigenen Stimme.